Hallo Lila.
Hallo Christoph.
Und herzlich willkommen zu Treibhaus, der Klimapodcast. Und ich freue mich, dass wir heute wieder ein Zukunftsgespräch haben werden.
Genau, unsere Zukunftsgespräche, insgesamt 4 haben wir nämlich vorgesehen, die sollen uns diesen Sommer ein bisschen die Perspektive erweitern. Nicht unbedingt weg von der Klimafrage, aber uns doch so ein bisschen anstoßen zum Überlegen, was denn noch dazugehört oder was vielleicht eben gar nicht so viel damit zu tun hat.
Ja, und dazu gehört eben auch immer wieder die Frage, wie wir über die Klimakrise reden. Und ich glaube, diese Frage ist insbesondere im Moment sehr relevant, weil wir ja einerseits in dieser Hitzewelle drinstecken, im Moment, wo wir aufnehmen. Und es gibt ja da auch immer wieder diese Diskussionen. Ist das jetzt nun eine momentane Erscheinung oder ist das die Auswirkung der Klimakrise? Oder wie wäre es, wenn wir die Klimakrise nicht hätten? Jedes Mal, wenn ein solches Wetterereignis auftritt, beginnen wieder die Diskussionen und wie wir über diese Phänomene und wie wir über das Klima überhaupt streiten, darum geht es in dieser Episode.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Lilla Gurtner. Und Christoph, du hast ein Gespräch geführt zur Streitkultur. Also, wie können wir denn uns richtig anständig streiten? Aber da ging es ja nicht nur ums Streiten an sich und nicht nur ums Klima, sondern auch noch um mehr, oder?
Genau, es ging auch um viel mehr in diesem Gespräch, das ich mit Kirsten Meier geführt habe. Kirsten Meier ist Co-Autorin eines schmalen, aber gehaltvollen Buchs mit dem Titel »Besser um die Zukunft streiten«. Kirsten Meier ist Professorin für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie forscht und lehrt dort Ethik, politische Philosophie und Didaktik der Philosophie. Und sie hat sich eben auch intensiv mit Zukunftsethik auseinandergesetzt. Und ihr vorletztes Buch trägt den Titel »Was schulden wir künftigen Generationen?« Und ein bisschen um diese Frage, wer was wem und warum schuldet, war eben auch Thema in unserem Gespräch. Insbesondere rund um die Frage, wie viel Moral wir eigentlich in die Diskussion hineinbringen dürfen, wenn wir übers Klima reden, wenn wir miteinander übers Klima reden. Und vor allem, wenn wir mit Menschen reden, die eher in der Tendenz wegschauen oder leugnen oder zum Beispiel sagen, na, so schlimm ist es eben doch nicht. Ich habe Kirsten Meier zunächst gefragt, was gemeint ist, wenn im Vorwort zum Buch »Besser um die Zukunft streiten« eine Anleitung, eine Art Aufforderung drin steht, nämlich, ich zitiere, besonnen, vernünftig und lustvoll über die Zukunft dieses Planeten nachzudenken, Zitat Ende. Warum also alle drei, dass wir eben besonnen, lustvoll und vernünftig über diese Zukunft diskutieren sollen?
Also zunächst mal, denke ich, wollten wir hier einfach ein paar Missverständnisse vermeiden, indem wir diese drei Dinge hier gleich genannt haben. Und ja, das Missverständnis besteht unseres Erachtens vor allem darin, dass sich das ausschließt. Also, dass man ja sich, wenn man über die Zukunft streitet, notwendigerweise in elenden Debatten verlieren muss, die dann auch keinen Spaß mehr machen. Daher das lustvoll. Gleichzeitig ist es uns eben wichtig, vernünftig darüber nachzudenken, das Gespräch mit anderen auf eine Weise zu führen, in der man weiterkommt. Und ja, das sollten besonnen und vernünftig nochmal irgendwie deutlich machen, was wir uns darunter vorstellen. Also besonnen im Sinne von mal einen Schritt zurücktreten, zunächst mal überlegen, worum es hier überhaupt geht, was für die jeweils andere Person hier auf dem Spiel steht, von welchen Annahmen ausgehend sie argumentiert. Und vielleicht in diesem Gespräch auch festzustellen, dass es doch mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man eigentlich vermutete, weil man sich doch so auf ganz grundlegende Dinge einigen kann, dass uns die Zukunft unserer Kinder beispielsweise wichtig ist. Das ist ja nichts, was wirklich umstritten ist. Und umstritten ist dann nur, was zu tun ist, um für diese gute Zukunft auch zu sorgen. Und wir regen an, da weiterzukommen, indem man mal genauer nachfragt, was eigentlich auch für diese konträren Positionen jeweils aus der anderen Perspektive sprechen könnte, so dass man sich da ernährt und dadurch die Sache voranbringt.
Also Gemeinsamkeiten suchen, auch Gemeinsamkeiten über die Differenzen hinweg. Das bedeutet auch, wenn ich das zusammenfasse, Kirsten Meier, eine neue Diskussionskultur, eine Diskussionskultur, die eben auch die eigene Position möglicherweise hinterfragt. Ich glaube, das ist ja genau das, was heute eben nicht stattfindet, wenn wir gerade auch über Klimafragen diskutieren. Da wird es eben auf allen Ebenen, auf der personalen Ebene, aber auch auf der politischen Ebene, auf der kulturellen Ebene sogar auch, wird es dann schnell gehässig. Jetzt, wenn Sie als Ethikerin und als Philosophin, die sich auch mit den Zeitfragen eben stark beschäftigen, Kirsten Meier, eine Einschätzung geben könnten, warum das so geworden ist heute?
Ich habe den Eindruck, dass so in der gegenwärtigen Diskussionskultur, im gegenwärtigen gesellschaftlichen Diskurs bestimmte Dinge so in den Vordergrund getreten sind, die diesen Diskurs so schwierig machen. Also insbesondere Misstrauen, Ressentiments, Feindseligkeiten, die die Kommunikation über Anliegen erster Ordnung, also das, was wir tun sollen, deshalb so schwierig machen, weil es gar nicht mehr um diese Sachfragen geht, sondern um was ganz anderes, nämlich darum, die eigene Unter- oder Überlegenheit hier auszufechten. Und das ist etwas, was der Sache selbst eben nicht dienlich ist, weil man gar nicht mehr über diese Sache selbst sprechen kann. Und statt um die Sache geht's dann oft darum, eben wie man selbst oder auch die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, mit den eigenen Meinungen dasteht. Und das verhindert es dann auch, gegenseitig von den Perspektiven anderer zu lernen. Weil doch dann eben andere dann in diesem Gespräch nur noch als Gegner angesehen werden, denen man nicht vertrauen kann. Und ihre Positionen werden dann auch gar nicht so gehört, dass es darum geht, jetzt hier ein Problem gemeinsam zu bearbeiten, sondern die werden so gehört, dass es da eher um feindselige, manchmal vielleicht sogar zynische Angriffe geht auf den eigenen Status. Und das ist etwas, was man meines Erachtens unbedingt versuchen muss anzugehen. Und da ist es dann aber eben auch wichtig, auf eine Weise aufeinander zuzugehen, die das erstmal durchbricht.
Und da würden Sie sogar so weit gehen, ich frage da zurück, dass wir es hier eigentlich mit einem identitären Problem schon fast zu tun haben, dass also, wenn wir über Klimafragen sprechen, sich die Menschen auch in ihrer Identität und Selbstverständlichkeit sehr schnell angegriffen fühlen?
Genau, das denke ich schon. Und zum Teil ist das auch vielleicht sogar verständlich, wenn es darum geht, dass man vielleicht auch nicht sieht, was für die andere Seite da jeweils auf dem Spiel steht und vielleicht auch Formen von Ungerechtigkeiten nicht gesehen werden, von beiden Seiten nicht gesehen werden, die von beiden Seiten, also von Seiten der Klimaaktivistinnen und von denen, die da eher bremsen, vielleicht stärker in den Blick genommen werden sollten, sodass man auch versteht, woher bestimmte Vorbehalte kommen und warum sich diejenigen, die jetzt gegenüber bestimmten Maßnahmen des Klimaschutzes zurückhaltend sind, manchmal auch selbst ungerecht behandelt fühlen. Und manchmal ist es auch einfach die Unwilligkeit, den eigenen Lebensstil zu ändern. Das will ich gar nicht in Abrede stellen und nicht mehr als das. Aber manchmal ist es auch vielleicht ein berechtigtes Hinweisen darauf, wie groß der Fußabdruck von welchen Akteuren hier eigentlich ist und was man selbst leisten kann und muss, auch im Vergleich zu anderen.
Was wäre jetzt einer dieser Kernpunkte, wo Sie jetzt sagen würden, wo sich eben diese identitäre und fast schon persönliche Diskussion entzündet? Ist das das Fliegen? Ist es der Gebrauch des Autos? Ist es der Konsum, wo dann plötzlich die Menschen sensibel reagieren? Also je näher es eigentlich an die eigene Lebensposition herangeht, umso sensibler reagieren Menschen?
Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann. Ich bin ja auch nur Philosophin. Und da sind einfach auch jetzt viele empirische Fragen im Spiel. Aber aus philosophischer Perspektive, denke ich, kann man zum Beispiel das Problem des Moralismus, also den Vorwurf, dass bestimmte moralische Urteile von Klimaaktivistinnen oder denjenigen, die am Klimaschutz interessiert sind, dass die moralistisch seien, so auf verschiedene Weise einordnen. Also man kann einerseits sagen, dass es darum geht, dass diejenigen, die moralistisch sind, anderen etwas vorwerfen, was sie selbst eigentlich auch nicht besser machen. Also dass sie eigentlich gar nicht in der Position sind, um anderen hier moralische Vorwürfe zu machen. Oder man kann diesen Vorwurf auch so verstehen, dass es darum geht, ja, sowas wie Tugendprotzerei zu betreiben. Also zu sagen, ich stehe hier besonders moralisch besonders gut da und du stehst eben schlechter. Und deswegen
Virtue
bin ich
Signaling,
genau,
so, genau,
richtig, ja. Deswegen bin ich besser. Und das sind eben beides tatsächlich ja auch problematische Züge, auch manchmal der Debatte selbst. Und da, finde ich, spielt es schon eine Rolle, dass man schon auch gucken muss, wenn man jetzt beispielsweise anderen einen Vorwurf macht für ihre Ernährungsgewohnheiten, selbst aber ständig Fernreisen macht, dann kann man sich mal die CO2-Bilanz von diesen Dingen angucken und dann steht man vielleicht nicht unbedingt besser da. So, das heißt jetzt aber nicht, und das ist jetzt, denke ich, wichtig, dass nicht sowohl die Ernährung wie auch die Mobilität unter dieser Brille der CO2-Emissionen betrachtet werden sollten. Und das wäre dann der dritte Aspekt des Moralismusvorwurfs. Manche Menschen meinen, dass die Moral in diesen Lebensbereichen einfach per se gar nichts zu suchen hat. Also es ist meine Sache, wie ich mich fortbewege, es ist meine Sache, wie ich mich ernähre und wie ich heize und so weiter. Und da kommt dann die Philosophie auch wieder ins Spiel, indem sie sagen kann, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, dass man da sagen kann, das ist meine Sache. Denn meine Sache sind Dinge, mit denen ich anderen keinen Schaden zufüge. Freiheitseinschränkungen sind aber selbst aus urliberaler Perspektive dann auch irgendwann gerechtfertigt, wenn ich mit meinem eigenen Handeln anderen Schaden zufüge. Und moralische Vorwürfe wohl auch. Und dann muss man sich immer noch streiten darüber, was das individuelle Handeln hier eigentlich ausrichtet und ob eigentlich nicht eher eine Form von kollektiver Perspektive eingenommen werden sollte wegen der Ineffektivität des eigenen Handelns, gerade angesichts des Klimawandels. Also wir kommen dann gleich sozusagen in die nächsten philosophischen Fragen. Aber dass man jetzt per se sagen muss, das sind alles Bereiche, in denen die Moral nichts verloren hat, oder dass man, ist das sozusagen die eigentlich angemessene Perspektive wäre? Ich glaube, das lässt sich relativ schnell auch an anderen Beispielen zeigen, dass man es sich so einfach eben dann doch nicht machen kann. Und da greift der Moralismusvorwurf dann nicht.
Also der gute alte Grundsatz, dass meine Freiheit dort da endet, wo eben die Freiheit des anderen beginnt, und das Neminem Lädere, also niemanden schaden, eigentlich eines der Grundprinzipien auch einer Gesellschaft sein sollte. Jetzt, bevor wir ein bisschen mehr in die Details dieser Diskurse oder dieser möglichen Diskurse hineingehen, Kirsten Meyer, warum sind solche, ich sag jetzt mal, regelbestimmte Arten, über das Problem zu reden und auch einen, wie wir vorhin schon gesagt haben, einen besonderen, vernünftigen und eben auch lustvollen Diskurs zu führen, so wichtig für eine Demokratie?
Ja, also die Regeln müssten natürlich, sagen, wenn sie in inhaltlicher Art sind, auch verhandelt werden. Also die moralischen Regeln sind ja gerade das, vielleicht worüber wir uns hier auch streiten. Aber unter Regeln könnten Sie jetzt auch meinen bestimmte Diskursregeln. Ja, also dass man sich erstmal zuhört, dass man auch immer bereit ist, die eigenen Positionen zu begründen, dass man hier auch bemüht es zumindest um eigene Konsistenz, sich nicht widerspricht und wenn jemand darauf hinweist, das auch ernst nimmt. Also das sind so Dinge, die sind natürlich wichtig, um diesen vernünftigen Diskurs überhaupt erstmal zu ermöglichen. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass man sich auf bestimmte Regeln auch einigen kann, wie etwa das, was Sie gerade angesprochen haben, also dass man sich nicht ungerechtfertigten Schaden zufügen darf.
In Ihrem Buch, das Sie mit herausgegeben und mitgeschrieben haben, Besser um die Zukunft streiten, gehen Sie von ganz verschiedenen Seiten an dieses Thema heran, im Wesentlichen aus einer philosophischen Perspektive. Und ich glaube, wir können ja sagen, bei diesem ganzen Thema geht es ja tatsächlich, ohne das jetzt dramatisieren zu wollen, um die Existenz der gesamten Menschheit. Und was erstaunlich ist, und wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, ist jetzt, dass alles zu einer ideologischen Diskussion herunterbuchstabiert wird und auch zu einer ideologischen. Was ist da das Problem dieser Ideologisierung, oder Sie haben es vorhin schon angesprochen, eben dieser Moralisierung.
Sie den Punkt jetzt ja gerade so eingeleitet, dass Sie gesagt haben, dass es bei der Klimafrage um die Existenz der gesamten Menschheit geht. Und da würde ich sagen, das ist vielleicht auch so ein Punkt, der von manchen schon als ideologisch angesehen wird. Und deswegen würde ich denken, wenn das so ist, muss man sich mal angucken, ob da eigentlich was dran ist an diesem Ideologievorwurf. Und das tun wir dann auch in unserem Buch in einem entsprechenden Kapitel. Und einfach, um das jetzt mal so beispielhaft deutlich zu machen, wie wir da vorgehen. Wir sagen nämlich, da ist in gewisser Weise was dran. Denn es ist so, dass der letzte Bericht des Weltklimarats, also des IPCC, auf seinen vielen tausend Seiten an keiner Stelle dieses Szenario, dass die Menschheit ausstirbt, ernsthaft diskutiert hat. So. Aber, und das ist jetzt natürlich der wichtigere Punkt, was da diskutiert wird, das sind eben Szenarien, die Armut, Vertreibung und Tod mit sich bringen durch die Erderwärmung. Und da ist es dann so, dass die Erwärmung auch um selbst Bruchteile von Graden jeweils sozusagen diese enormen Schäden mit sich bringt. Und das alles, was wir jetzt also tun, um diese Erwärmung zu begrenzen, tatsächlich auch diese Art von Schäden begrenzt und insofern natürlich enorm wichtig und von ganz großer Tragweite ist. Aber dass man sich zunächst mal darauf einlässt und auch versucht zu verstehen, warum vielleicht manche sozusagen diese Art von Äußerung, die Menschheit stirbt aus, überzogen finden und mal zu überlegen, ist die nicht vielleicht auch überzogen? Das wäre, denke ich, auch ein erster Schritt, um diesen Ideologievorwurf so ein bisschen auszubremsen. Und dann, denke ich, kann man auch gucken, dass man vielleicht ein bisschen die Gemüter beruhigt, auch vielleicht so den Fatalismus, der manchmal in dieser Debatte eine Rolle spielt. Also bringt alles eh nichts mehr. Klar, wenn die Menschheit kurz vorm Aussterben steht, dann bringt vielleicht auch alles nichts mehr. Aber wenn es darum geht, dass gerade von Erwärmung so katastrophale Folgen jeweils haben, dann bringt es eben doch was, die Erwärmung möglichst gering zu halten, auch wenn sie gar nicht mehr abwendbar ist. Also so diese ein bisschen subtileren Facetten des Problems, die bringen es dann, glaube ich, auch für den Diskurs.
Also sich schon mal darüber zu einigen, dass eben Vorsicht als oberstes Prinzip nicht schlecht ist, sei das bei einer Bergwanderung, bei einem Bad im Schwimmbad oder auch in der Klimafrage. Das wäre vielleicht so der minimale Nenner. Und jetzt einer dieser minimalen oder sage ich jetzt mal anschlussfähigen Nenner oder Bezugssysteme ist ja die Wissenschaft. Das war ja und ist ja nach wie vor eines der großen normativen Systeme und der Systeme, auf die wir auch ein Stück weit uns verlassen können. Und genau dieses System, Kirsten Meyer, ist ja jetzt in die Krise gekommen. Und darüber reflektieren Sie im Buch ja auch immer wieder, wie wir mit diesem Problem umgehen sollten.
Ja, auch da vielleicht nochmal so ein kleiner Versuch, auf die Gegenseite zuzugehen, den wir auch im Buch unternehmen. Also dieser Slogan Follow the Science, der prägt ja die Debatte. In gewisser Weise irgendwie natürlich völlig zu Recht. Und diese Wissenschaftsskepsis ist natürlich in großen Teilen auch einfach ein riesiges Problem. So. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die Klimawissenschaft selbst ja nicht direkt handlungsleitend sein kann, weil es eben hier um auch bestimmte Werte und Normen geht, die gesellschaftlich verhandelt werden müssen und die Wissenschaft selbst nicht vorgeben kann, sondern es geht darum, dass man hier Szenarien hat, die man dann einordnen muss in bestimmte gesellschaftspolitische Entscheidungen, die wir gemeinsam fällen müssen. Also die Wissenschaft, die Klimawissenschaft kann sagen, ja, es wird bei einer globalen Erwärmung um so und so viel Grad, wird es mit der und der Wahrscheinlichkeit diese katastrophalen Folgen geben oder wenn wir nicht in den nächsten Jahren diese oder jene Hebel so oder so umlegen, dann ist mit einer Erwärmung um so und so viel Grad zu rechnen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ja, wie schauen wir denn jetzt auf diese katastrophalen Folgen? Wie wie viel Gewicht haben die für uns im Vergleich zu anderen Dingen? Wie viel sind wir bereit dafür auch aufzugeben? Welchen Preis sind wir dafür bereit zu zahlen? Am Ende würde ich denken, der Preis ist gar nicht hoch. Die Wissenschaft kann auch wiederum ausrechnen, welche ökonomischen Kosten es eigentlich hat, hier nicht gegenzusteuern. Aber dennoch, das sind alles Überlegungen, die eingebettet werden müssen in gesellschaftspolitische Diskurse. Und deswegen ist einfach nur zu sagen, follow the science auch zu wenig. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen von dem Misstrauen derjenigen, die jetzt hier irgendwie gegenüber solchen Slogans ja nicht die nötige Offenheit mitbringen, wie sich das dann wiederum diejenigen wünschen, die finden, dass die Wissenschaft hier viel zu stark in Frage gestellt wird. Also ich denke, aus der Wissenschaft selbst, hier jetzt vielleicht auch aus der Philosophie, können da schon auch so ein paar Impulse kommen, dass man sagt, okay, ja, wir müssen auch zwischen empirischen und normativen Fragen trennen. Über einiges müssen wir uns eben auch gesellschaftlich verständigen, so dass man da auch so ein bisschen aufzeigt, welche Rolle eigentlich die Wissenschaft dabei hat. Aber dass ihr eine in weiten Kreisen leider jetzt eine zu geringe Bedeutung beigemessen wird, da sind wir uns natürlich vollkommen einig und das ist auch ein Riesenproblem.
Und das Problem ist ja vielleicht noch ein bisschen fundamentaler oder geht vielleicht sogar ein bisschen tiefer als das, was Sie jetzt geschildert haben, in dem Sinne, dass eben nicht nur die Frage Follow the Science im Zentrum steht, sondern the Science überhaupt, also dass überhaupt schon die empirischen Daten und die empirischen Daten und Wissensproduktion der Wissenschaft in der Zwischenzeit von der nicht aussterbenden Gattung der Klimaleugner, wir dachten ja mal, die sei ausgestorben, diese Gattung, die gäbe es gar nicht mehr, aber die sind immer noch da, dass eben auch diese Empirie heute in Frage gestellt wird. Es wird gar nicht so heiß, wie ihr immer behauptet. Oder die Gletscher schmelzen ja gar nicht so schnell, wie ihr behauptet. Sie wachsen sogar. Wieder alle Evidenz. Und die Menschen sind bereit, das zu glauben. Da sind wir ja an einem ganz fundamentalen Punkt, wo es nicht mehr nur darum geht, über die Folgen einer wissenschaftlichen Einschätzung zu sprechen, sondern über die Wissenschaft überhaupt.
Das stimmt schon. Also nur, dass es eben nicht die Menschen sind, sondern manche Menschen. Und diese Menschen gilt es zu überzeugen. Und dafür muss man aber mit diesen Menschen ins Gespräch kommen und irgendwie versuchen, eine gemeinsame Basis herzustellen, auf der das wieder möglich ist. Und da kann man jetzt, manche sind pessimistisch, aber ich bin da vielleicht verzweifelt optimistisch, weil ich auch nicht sehe, wie es anders geht als so, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt.
Es gibt allerdings eine Attraktivität in diesem Diskurs der Leugnung der Wissenschaft, oder es geht ja alles schon seinen richtigen Weg und so schlimm ist es ja nicht, nämlich dass es die Personen, für die diese Diskurse attraktiv sind, eben davon entlastet, sich dem Problem zu stellen. Also das heißt, wenn uns diese Personen sagen, es wird gar nicht so schlimm kommen, dann sind wir eben auch bereit, einfach das so anzunehmen und so weiterzumachen wie bis anhin. Und wir müssen gewisse Themen eben gar nicht ansprechen, wie zum Beispiel schmerzhafte Themen wie Privilegien, das Wachstum, Wachstumsverzicht und so weiter und so fort. Also, das haben Sie vorhin ja schon angesprochen, Kirsten Meier, eben auch dort mal zu fragen, wo können wir und wo sollten wir unser Leben ändern? Dieses unser Leben ändern scheint ja wirklich ein großes Problem zu sein und ein Trigger auch eben genau diesen Klimaleugnern weiterhin zu folgen.
Ja, wobei man sich jetzt hier, denke ich, schon auch anschauen muss, ob diese Leugnung eigentlich von Akteuren stammt, die mit fossilen Energien ihr Geld machen, oder ob die Leugnung von Leuten kommt, die gerne einmal im Jahr in den Urlaub fliegen möchten. So. Und das ist jetzt zunächst mal ein großer Unterschied. Und bei denjenigen, die den Eindruck haben, dass man ihren Lebensstil verbauen will durch eine zu engagierte Klimapolitik, muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen jetzt genauer schauen, wie sich das eigentlich verhält. Ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, mit Blick auf den Lebensstil auch derjenigen, die hier Klimapolitik wichtig finden. Und da ist es dann vielleicht so, dass man auch bei den Maßnahmen des Klimaschutzes noch mal gucken muss, wer davon eigentlich in welcher Weise betroffen ist. Also bei etwa einer Besteuerung von CO2 ohne eine Rückzahlung der Steuereinnahmen, wie es sie in der Schweiz meines Erachtens gibt, in Deutschland aber so nicht, ist es halt so, dass diejenigen, die hier kleineren Einkommen davon empfindlich getroffen werden, ihr Leben sehr viel stärker umstellen müssen als diejenigen, die diese höheren Kosten von CO2-intensiven Konsumgewohnheiten, Handlungsformen und so weiter tragen können. Also insofern, wenn sich die einen jetzt ganz, ganz stark umstellen müssen und die anderen es sich leisten können, das nicht zu tun, dann versteht man irgendwie auch, woher diese Vermutung stammt, dass man nur selbst ja eigentlich zu etwas gezwungen wird, was anderen nicht leisten müssen. Und da wäre es jetzt wichtig, das halt genau in den Blick zu nehmen. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass diese Instrumente wie beispielsweise Besteuerung gar nicht für alle immer auch die freiheitsschonenden Instrumente sind. Also das wird ja oft so suggeriert. Also das wird dann nur ein bisschen teurer und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Aber manche Menschen können sich das dann eben nicht mehr überlegen, weil sie das nicht zahlen können. Andere schon.
Und da sind wir wieder bei der Gerechtigkeitsfrage, oder? Genau. Die dann eben überall mitspielt und bei der sozialen Frage.
So ist es, genau. Und das ist, denke ich, schon auch was man hier mitbedenken muss, wenn es so um diese grundsätzlich, also um den Vorwurf geht, dass sich Leute nur weigern, ihr Leben anders zu gestalten, dann muss man sich vielleicht auch überlegen, wer eigentlich dazu gezwungen ist, das zu tun und was das mit dem Einkommen zu tun hat.
Das heißt, so viel wie wir sollten, wenn wir über das System insgesamt sprechen, das eben ein wachstumsbezogenes, ein fortschrittsbezogenes und eben auch ein glücksversprechendes System jetzt mal ist. Und wenn wir an dem zu schrauben beginnen, auch mit Blick auf die Klimafrage, immer auch die Gerechtigkeitsfrage im Auge behalten. Interpretiere ich Sie da richtig?
Das ist richtig, genau. Das scheint mir wichtig zu sein. Also einmal für den Diskurs wichtig, aber natürlich für die Sachen selbst, weil das ja auch das Ziel derjenigen ist, denen es um Klimaschutz geht. Also die haben dabei Fragen der globalen Gerechtigkeit im Blick, Fragen der Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen den Generationen. Und man sollte aber eben auch Fragen im Blick behalten, die Gerechtigkeit auch innerhalb der eigenen Gesellschaft in der Art und Weise, wie Klimapolitik ausgestaltet wird, nicht vergessen. Und insofern sollte man auf all diesen Ebenen, scheint mir, also einmal die Gerechtigkeit der Klimamaßnahmen jetzt in der Schweiz oder in Deutschland mit Blick auf verschiedene Einkommensklassen und dann aber auch natürlich mit Blick auf Fragen der globalen Gerechtigkeit, die beim Klimawandel natürlich eine ganz große Rolle spielen und dann eben auch Fragen der Gerechtigkeit zwischen den Generationen mit berücksichtigen. Und das ist natürlich jetzt wahnsinnig schwer und auch in der Philosophie ist man sich da ja nicht einig, wie diese verschiedenen Dimensionen auch jeweils gegeneinander zu gewichten sind, wie die sich zueinander verhalten, wie stark uns diese Perspektive der globalen Gerechtigkeit überhaupt betreffen muss, mit Blick auf das eigene Handeln, wie sehr wir Zukunftsgerechtigkeit in unser Handeln mit einbauen müssen. Also insofern, das ist gar nicht so klar, aber ich denke, das transparent zu machen, dass es da durchaus verschiedene Wege gibt, die man da einschlagen kann, theoretisch auch einschlagen kann, öffnet dann auch wieder den Diskurs. Aber es ist ein erster Schritt und ich denke, ein wichtiger Schritt, diese verschiedenen Dimensionen überhaupt erstmal zu benennen. Und das holt dann hoffentlich auch diejenigen ein bisschen ab, die vor allem auf dieser einen Dimension, nämlich der innerhalb einer Gesellschaft vorliegenden Ungerechtigkeit, hier auch ja ihre Bedenken gegen zu, in ihren Augen zu harte Klimaschutzmaßnahmen lokalisieren würden.
In einem Kapitel in Ihrem Buch geht es ja auch um die Verantwortung. Wer ist eigentlich für was verantwortlich? Und viele haben ja das Gefühl, wenn über Klima diskutiert wird, dass ihnen einfach die Verantwortung zugeschoben wird. Diese moralischen Schuldzuweisungen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja die großen Player, die großen, in Anführungszeichen, Täter, die großen Polluter, die großen Verschmutzer. Warum, Kirsten Meier, fällt es so schwer, über die zu sprechen, über die Mächtigen zu sprechen und die dann eben auch anzugreifen? Auch als ganz normale Bürgerin, ohne dass ich jetzt irgendwie klimaaktivistisch unterwegs bin, mir klar zu machen, dass nicht eigentlich ich das Problem bin, sondern eben diese Big Polluters. Warum ist es nicht möglich oder warum ist es so schwer, eben den Zorn, auch den, ich sage es jetzt ein bisschen zugespitzt, den Volkszorn auf diese Big Polluters zu lenken?
Ihre Frage suggeriert, dass es richtig wäre, das zu tun.
Meine Frage suggeriert, dass es richtig wäre, die Täter zu benennen und sie zur Verantwortung zu ziehen, ja.
Genau. Und ich würde sagen, diese Art von Suggestion in unserem Gespräch sollten wir vielleicht einfach nochmal so transparent machen, dass man auch diejenigen mitnimmt, denen das schwerfällt, die zu benennen. Wir könnten ja zum Beispiel sagen, Moment mal, also die Produkte derjenigen, die damit ihr Geld verdienen, fossile Energien zu verkaufen, die werden ja mit großer Begeisterung abgenommen von uns allen. Oder bestimmte Vorschläge für eine Gesetzgebung, die verhindert, dass sich Menschen noch Ölheizung einbauen, wie das in Deutschland hoch umstritten war. Ich kenne mich in der Schweiz jetzt zu schlecht aus, aber hier
bei
war
uns
das,
nicht. Bei uns ja. Geht das alles wirklich sehr einfach und smooth durch. Ja.
Okay, gut. Also hier war in Deutschland war es sehr umstritten, ob man jetzt restriktivere gesetzliche Vorgaben macht im Bereich Heizen. Und dieses Heizungsgesetz ist dann auch sozusagen sehr stark diskutiert und zurückgedrängt worden, war auch ein großes Problem für die Ampelkoalition unter Beteiligung der Grünen, die das mit vorgeschlagen hatten unter Robert Habeck. So. Und was ich sagen will, ist, diese Vorbehalte gegenüber gesetzlichen Regelungen, die es verhindert hätten, dass in Deutschland zum Heizen so viel Öl gekauft wird, sind etwas, über das man zumindest auch noch sprechen sollte, scheint mir. Und es reicht jetzt nicht zu sagen, die Ölindustrie. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich auch die, dass diejenigen, die daran verdienen, alles dafür tun, um Zweifel am Klimawandel weiterzusehen und das auch immer schon getan haben. Und man sieht es jetzt ja auch gerade wieder auf alle nur erdenkliche Weise versuchen, eine Entwicklung, die, wenn man wieder ein bisschen optimistisch ist, schon aus ökonomischen Gründen gar nicht mehr aufhaltbar ist, nämlich sozusagen auch den ökonomischen letztlich Siegeszug der regenerativen Energien auszubremsen und um weiter auf die fossilen zu bauen. Insofern, ich will gar nicht in Abrede stellen, dass von der Seite einfach massiv versucht wird, gegenzusteuern, gegenüber aus klimapolitischer Sicht eigentlich sinnvollen Entwicklungen, insbesondere im Bereich der regenerativen Energien zur Stromerzeugung, aber eben auch im Bereich Heizen und Mobilität. Aber mir scheint es auch zu kurz gegriffen, jetzt die einzelnen Konsumentinnen dieser Produkte ganz rauszunehmen aus der Verantwortung. Und was man dann jetzt noch wieder diskutieren muss, ist, ob eigentlich in dem Moment, wo es noch erlaubt ist, mit einem Benziner zu fahren, ob man mir dann einen Vorwurf dafür machen kann, dass ich es tue. Aber wenn ich dann sozusagen meine Wahlentscheidung nicht mal so ausrichte, dass das für mich eine Rolle spielt, ob alle das dann noch tun dürfen oder nicht, dann spätestens würde ich sagen, ist hier auch individuelle Verantwortung etwas, was man mit adressieren sollte.
Das heißt, sobald dieser Streit aufkommt, den ich vorhin ja so ein bisschen polemisch in meine Frage gepackt habe, nämlich, wer ist hier eigentlich schuld am ganzen Schlamassel? Wer profitiert auch vom ganzen Schlamassel? Dass wir durchaus differenziert eben auch die eigene Position gegenüber diesem System uns vor Augen führen sollten und in die eigene Argumentation mit einbauen sollten. Einschließlich Wahlfreiheit, aber auch Abhängigkeiten, einschließlich der Frage, habe ich überhaupt die Wahlmöglichkeit? Und wenn ja, habe ich sie genutzt, um meine eigene Position glaubwürdig zu machen? Jetzt haben wir aber in dieser Gesellschaft, in der wir leben und insbesondere wenn es um Energie geht, und Energie ist ja sehr eng mit der Klimafrage gekoppelt, eben diese Dimension der Macht, die Sie ja angesprochen haben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, wenn sie über dieses Thema sprechen, eben ein größeres Problem, weil diese Macht, ich sage jetzt ein bisschen zugespitzt auch wieder, so groß ist, dass es dann fast schon entlastend ist, sich in die Position der Ohnmacht zurückfallen zu lassen und zu sagen, ich kann eh nichts tun.
Ja, das ist halt eben etwas, was einerseits sehr verständlich ist und mir geht's auch so oft, aber andererseits auch etwas ist, von dem ich denke, dass wir versuchen müssen, dem zu begegnen, im Diskurs, den wir jetzt hier führen. Also, dass man nicht einfach nur sagt, ja, wir sind hier gar nicht angesprochen, wir können hier alle eh nichts tun. Und da gibt es diese mächtigen globalen Player, die das ohnehin unter sich ausmachen. Wir wollen denen ja nicht das Feld überlassen. Und jetzt muss man sich überlegen, was wir im Einzelnen konkret tun können, um das zu verhindern. Und ich glaube, dass da gibt es so eine ganze Palette, was man hier eben auch tun kann als Einzelne. Und das, finde ich, kann auch im Diskurs dann vorkommen. Und dann ist es, denke ich, schon auch so, dass die Art und Weise, wie man im Einzelnen das eigene Leben führt, jetzt beispielsweise mit Blick auf Mobilität, ja durchaus auch Effekte hat auf seine Mitmenschen, indem man vielleicht eine Weise vorlebt, weniger zu emittieren, die ansteckend ist, und zwar nicht einfach
Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt und wenn euch
Spaß macht, mit dem Nachtzug zu fahren, als auf irgendwelchen schrecklichen Flughäfen rumzuhängen. Das ist aber natürlich jetzt nur eine Facette. Andere und vielleicht sozusagen am Ende auch entscheidendere Facetten des Ganzen sind natürlich, sich über auch konkrete politische Steuerungselemente zu unterhalten und zu streiten auch, die das Ganze auf einer systemischeren Ebene angehen. Und aber auch da würde ich eben denken, sollten wir konkret uns angucken, was gibt es da für Vorschläge, wie stehen wir dazu, woher kommen die Widerstände und wie kann man ihnen begegnen?
Bei alledem stehen ja zwei Maximen ein Stück weit gegeneinander. Das eine haben wir ja schon angesprochen, das ist die persönliche Freiheit, wo sich eben viele angegriffen fühlen, und die Maxime der Freiheit steht ja über sehr vielem. Auf der anderen Seite eben die Maxime der Gerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit auch. Also, dass ich nicht auf Kosten anderer leben darf und dass die Ressourcen ja ein Stück weit gerecht verteilt werden sollten. Den Pfad, den wir aber viel lieber folgen, ist der Freiheit als den der Gerechtigkeit. Warum ist das so?
Ich weiß gar nicht, ob es immer so ist, dass wir tatsächlich der Gerechtigkeit hier gar keine Rolle beimessen. Ich würde sagen, in unserem Umgang miteinander tun wir das oft ganz selbstverständlich. Also wenn jemand sagt, das ist doch ungerecht, dass ich ja das kleinere Stück Kuchen kriege, dann zucken wir zusammen und sagen, oh, Entschuldigung, wir tauschen. Insofern ist es gar nicht unbedingt etwas, was uns per se jetzt irgendwie fremd ist. Aber es ist
natürlich... Also wir können das.
Wir können das. Und es ist nur erstmal nicht so vertraut, diesen Gedanken jetzt so weit auszuweiten, wie man das vielleicht hier manchmal tun muss, wenn man über die Klimakrise spricht, weil das halt einfach viel diffuser ist. Also schon unsere eigenen CO2-Emissionen, die man gar nicht sieht, die aufgehen in diesem ganzen großen atmosphärischen Konglomerat von CO2-Emissionen, dann hat das eine Perspektive der globalen Gerechtigkeit, auch der historischen Verantwortung, also die Emissionen im Zuge der Industrialisierung. Das ist eben auch nichts, was diese Unmittelbarkeit hat, und dann noch die Zukunftsverantwortung. Also es ist in gewisser Weise auch verständlich, dass das eine Perspektive ist, die man in dem Bereich gar nicht unmittelbar so naheliegend findet. Und da, ja, es ist dann eben Aufgabe derjenigen, die diese Perspektive sehen und für wichtig halten. Und dazu zähle ich mich, das dafür zu sensibilisieren, dass es auch da wichtige Überlegungen der Gerechtigkeit gibt, beispielsweise der Zukunftsverantwortung. Aber auch da würde ich denken, kann man schon auch eigentlich anknüpfen an etwas, das viele Menschen ohnehin bewegt. Also viele Menschen wollen ja, dass ihre Kinder auch noch ein gutes Leben führen können und dass wir jetzt hier nicht auf Kosten der jüngeren Generation leben und auch nicht auf Kosten der vielleicht noch nicht mal geborenen Enkelkinder. Und insofern ist es nicht mal so, dass wir per se nicht bereit sind, uns unser Handeln auch daran auszurichten, wie diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht geboren sind, hier leben können. Und ja, insofern, ich bin eigentlich gar nicht so pessimistisch, dass jetzt hier, wenn es zum Konflikt kommt zwischen Freiheit und Gerechtigkeit, nicht Gerechtigkeit auch in Betracht gezogen werden kann. Und wir hatten ja gerade schon mal über dieses Schadensprinzip diskutiert. Manchmal ist es ja so, dass aus so einer liberalen Perspektive Freiheit und Gerechtigkeit hier so gegeneinander ausgespielt werden. Und man sagt, ja, Freiheit ist dann halt manchmal auch wichtiger. Aber selbst aus einer urliberalen Perspektive, wie beispielsweise John Stuart Mill sie vertreten hat, ist nie in Frage gestellt worden, dass Freiheit da, wo man anderen mit seinem eigenen Handeln Schaden zufügt, auch an ihre Grenzen stößt. Und das sollte eigentlich etwas sein, worauf wir uns einigen können. Man kann dann auch wieder fragen, ja, ab welchem Ausmaß von Schädigung ist das denn der Fall? Und da, das ist nicht so, dass jetzt so mit diesem simplen Grundsatz jetzt alle Streitigkeiten plötzlich gelöst sind. Aber es gibt auf jeden Fall, scheint mir, etwas, woran sich hier anknüpfen lässt.
Um das ein bisschen abzuschließen, Kirsten Meyer, Handlungsanweisungen sind so ein bisschen die Maxime auch unserer Zukunftsgespräche, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern ja auch etwas mitgeben wollen. Und die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, ist, was können denn diejenigen unter uns, die etwas bewirken wollen, so ganz für sich und ganz für sich persönlich, denn in diesem Reden über das Klima, in der Auseinandersetzung mit anderen tun? Was wären die Voraussetzungen dafür, auf der ganz personalen eigenen Ebene dafür, was ich in meinem Umfeld, im Gespräch auch vielleicht mit anderen, die nicht meiner Meinung sind, dass ich ganz persönlich da ein Stück weit vorankomme?
Also wenn Sie das konkret auf das Gespräch beziehen, dann würde ich denken, dass es darum geht, sich zu überlegen, wie man im Gespräch weiterkommen kann. Und da würde ich denken, gibt es dann halt verschiedene Schritte. Also zunächst mal die andere Person zu bitten, ihre Position zu erläutern, Fragen zu stellen, bevor man anfängt zu kritisieren. Und dann die eigene Position deutlich macht und begründet und versucht, irgendwo nach Gemeinsamkeiten zu suchen, von denen ausgehend es dann auch gelingen kann, die andere Position auf eine Weise einzuordnen, die dann irgendwie ein Weiterkommen ermöglicht. Also das ist ja so ein bisschen das, was ich jetzt gerade auch versucht habe, deutlich zu machen. Also es gibt ja durchaus auch Überlegungen der Zukunftsverantwortung, für die ganz viele Menschen auf jeden Fall offen sind, mit Blick auf ihre eigenen Kinder und Enkelkinder und daran einfach anzuschließen und zu sagen, warum einem selbst das auch wichtig ist und inwiefern man meint, dass der Klimaschutz dafür aber so wichtig ist. Das wäre, scheint mir, im Gespräch ein wichtiger Schritt. Oder wenn man mit einem Moralismusvorwurf konfrontiert wird, dass man sagt, du immer mit deiner Moral, dass man dann irgendwie versucht zu sagen, ja, dieser Moralismusvorwurf, der hat seine Berechtigung in manchen Hinsichten, aber das, was mir jetzt gerade wichtig ist, das ist gar nicht so, dass ich sagen will, ich bin besser als du oder ich will mir hier keinen Orden umhängen, sondern mir geht es einfach darum, dass ich finde, dass unser Handeln auch in Bereichen von Ernährung durchaus bestimmten moralischen Anforderungen genügen muss und dass der Fleischkonsum beispielsweise wirklich problematisch ist. Also insofern, ich denke, da gibt es schon auch noch Schritte, die man gemeinsam gehen kann. Das jedenfalls möchte ich weiter glauben, weil ich ja als Philosophin auch gar keine andere Wahl habe, als hier diesem vernünftigen Gespräch zu vertrauen.
Die zweite Ebene ist ja die Ebene auch der Gruppe. Also es sind ja Gruppen, die eben diese Gespräche führen und die führen sie auch untereinander. Und da gibt es ja die Gefahr der Selbstbestätigung, also dass man sich gegenseitig ständig in der eigenen Position bestätigt und dann eben am Schluss von der anderen Gruppe dann eben mit dem pauschalen Ideologievorwurf konfrontiert wird Kirsten Meier, Ihr Ratschlag oder Ihr Input, den Sie geben würden, dass eben auch Gruppen immer wieder ihre eigene Position hinterfragen können. Wie soll das geschehen?
Indem man Räume schafft, wo wir halt gemeinsam ins Gespräch kommen. Also das gibt jetzt beispielsweise in Berlin ein gemeinsames Schulfach schon seit 20 Jahren. Wir hatten gerade Jubiläum, Ethik heißt das, von der 7. bis zur 10. Klasse. Das ist ein Pflichtfach. Und da geht es nicht darum, hier bestimmte ethische Prinzipien zu vermitteln, sondern das Gespräch über ethische Fragen zu ermöglichen. Und zwar nicht irgendwie nach Konfession oder irgendwas getrennt, sondern alle Schüler in Berlin nehmen am Ethikunterricht 7. bis 10. Klasse teil. Das ist nicht selbstverständlich. Andere Bundesländer in Deutschland haben da ein anderes Modell. Und ich persönlich denke, dass es sich lohnt, dafür einzutreten, dass es den Ethikunterricht in Berlin weiter gibt. Das ist jetzt sozusagen Berlin und meine Perspektive, aber ich will einfach nur exemplarisch deutlich machen, dass man darüber nachdenken kann, auf welche Weise es möglich ist, eben diese Räume zu schaffen, in denen man gemeinsam ins Gespräch kommt. Man sollte nicht immer nur alles auf die jüngere Generation abwälzen. Also ihr von der 7. bis zur 10. Klasse müsst jetzt das lösen, was wir hier nicht schaffen in der älteren Generation. Aber es wäre einfach ein Beispiel dafür, wie es gelingen kann, vielleicht da auf diese Weise von Anfang an im Gespräch zu bleiben.
Und auch die eigene Position immer wieder zu hinterfragen.
Zu hinterfragen und auch begründen zu müssen, explizit. Also es reicht dann eben nicht zu sagen, ich denke das, sondern ich denke das, weil. Und das ist letztlich etwas, was wir auch uns selber immer wieder abverlangen müssen.
Allerletzter Punkt. Die Lage ist ja nicht undramatisch. Wir sollten relativ schnell auch vorankommen und den Fatalismus haben wir ja schon angesprochen, dass viele Menschen sich eben auch zurückziehen aus diesen Auseinandersetzungen. Sie plädieren dafür, dass es eben diesen lustvollen Diskurs weiterhin geben soll. Wie behalten wir diese Lust? Wie behalten wir diese Lust bei eben an dieser Auseinandersetzung, gerade auch in dieser dramatischen Situation, in der wir uns befinden?
Also die Lust an der Auseinandersetzung, denke ich, kann man beibehalten, wenn man den Frust und die Gründe dafür sich vor Augen führt. Also das ist ja wirklich einfach oft nicht, man kommt nicht weiter, man dreht sich im Kreis. Alle überziehen sich immer wieder mit denselben Vorwürfen. Das ist dann einfach irgendwann für alle Seiten nur frustrierend. Und das, was aber für alle bereichernd wäre, wenn sie gedanklich weiterkommen, wenn sie irgendwie den Eindruck haben, gestern standen wir da und heute stehen wir hier. In der Sache, aber auch im Gespräch. Und ich glaube, das ist etwas, was man erfahren muss auch. Deshalb jetzt gerade hier meine Werbung für das gemeinsame Schulfach. Aber das kann man natürlich auch in ganz anderen Diskussionszusammenhängen erfahren. Und ich denke, wenn das so ist, dann kann es eben durchaus Spaß machen, hier auf diese Weise auch über bestimmte ethische Fragen ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Mir geht's so. Und ja, es ist ein bisschen sozusagen der Versuch, Werbung dafür zu machen, dass das nicht so frustrierend sein muss, wie es manchmal scheint.
Ich glaube, das ist Ihnen ganz gut gelungen. Ganz herzlichen Dank, Kirsten Meier.
Ich danke Ihnen.
Danke, Christoph. Das war das Gespräch mit der Philosophin Kirsten Meier. Sie ist Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin und Co-Autorin des Buches Besser um die Zukunft streiten, das sie gemeinsam mit Barbara Bleisch, Stefan Riedener, Dominik Rosner und Christian Seidel herausgegeben hat. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Ja, Christoph, wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, in der dritten Folge unserer kleinen Serie sprechen wir jetzt tatsächlich, wie in der letzten Folge angekündigt, mit Ina Kuhn.
Genau, wir sprechen mit Ina Kuhn, die arbeitet an der Universität Freiburg am Institut für empirische Kulturwissenschaften. Sie hat in einem Projekt mitgearbeitet, das hieß Zukunft leben oder überleben, dass sie so ein bisschen angeschaut hat, wie denken denn Menschen über Zukunft und was machen sie denn jetzt schon im Hier und Jetzt mit diesen Gedanken. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch mit ihr. Ina Kuhn arbeitet an der Universität Freiburg am Institut für empirische Kulturwissenschaft. Zu den Themen Zukunftsanthropologie, Anthropologie über oder Vorstellungen über das gute Leben. Und sie hat auch empirische Utopieforschung an Zukunftsfestivals gemacht. Ich bin sehr gespannt.
Damit sagen wir bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Wir informieren euch wie immer über unseren Newsletter. Und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, ihr wisst schon, der Button Unterstützen auf unserer Webseite ist der direkteste Weg, um das zu tun. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Treibhaus, der Klimapodcast. Wie immer, und dieses Mal besonders warm, am letzten Freitag des Monats eine Produktion von Podcast Lab mit Oliver Christe, mit Samuel Schläfli, mit Esther Pitsche, Lena Schubert, mit der Musik von Lukas Fretz und mit mir, Lilla Gurtner.
Und mit mir, Christoph Keller. Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn unterwegs. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch.